Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des FIRE Podcasts. Wir besprechen heute ein Thema, was du vielleicht kennst. Vielleicht, ja, oder eigentlich ziemlich sicher hat es jeder schon mal erlebt, dieses Gefühl der Überforderung, dass dir alles zu viel wird, auch wenn es wirklich die banalsten Dinge sind. Das könnten vielleicht einfach phasenweise depressive Verstimmungen sein, es kann sich häufen, es kann zu einem Muster gehen, aber was passiert da eigentlich mit uns und warum fallen wir vielleicht auch in diese Phasen der Hilflosigkeit? Wenn du wissen möchtest, wie es uns dabei geht und was wir vielleicht für konkrete Tipps für dich haben, dann ist diese Folge auf jeden Fall etwas für dich. Weil wenn diese depressiven Verstimmungen kommen, dann ist das total menschlich. Du bist nicht allein damit, wir alle haben das und es gibt immer wieder auch Wege raus von der Erschöpfung zurück in die Energie und in die Power. Am Ende musst du da deinen eigenen Weg finden und wir hoffen, wir können dich mit dieser Folge ein bisschen dazu inspirieren, dich vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen und manche Dinge vielleicht doch wieder ernst zu nehmen. Also sei gespannt und schön, dass du da bist.
Da fängt die Balance schon an, ne?
Die Balance.
Die Balance zwischen sich nicht so ernst nehmen und doch wiederum ernst nehmen. Mhm. Schon der erste Drahtseilakt, wie man so schön sagt.
Also ich denke, was du hier alles so aufgeführt hast, das ist ja wirklich ein gesamtes Gefühlsprofil. Das ist ganz schön viel. Also Angst, Überforderung, Depression, alles
Panikattacken.
Eigentlich Burnout.
Es gibt auch Boardout, aber das ist anderes,
genau.
Das hatte ich auch schon mal.
Boardout?
Mhm. Todeslangweilig war mir da. Ich war da so richtig unterfordert.
Wann warst du unterfordert?
In einem Job, den ich mal hatte.
Ach so. Okay.
Da habe ich auch parallel einfach was anderes gemacht. Also okay, das tut jetzt hier nichts zur Sache.
Ja. Kann aber auch passieren, findet auch statt, definitiv. Aber heute gehen wir in die andere Richtung, nämlich
aber gleiches
der
Gefühl.
Überforderung. Mhm.
Weil egal, wie wir dieses Kind jetzt nennen, also ob das hier der eine denkt oder nennt es Angst, der andere nennt es hochsensibel, der andere sagt, ich fühle mich überfordert. Am Ende meint es ja irgendwo so ein bisschen ein ähnliches Gefühl. Also zumindest empfinde ich das so.
Ja, das muss man dann halt sich genauer anschauen, ne? Also es gibt so viele Emotionen, die wirklich überlappen. Es gibt so viele Themen, die überlappen. Und bei vielen steckt vielleicht das Gleiche, dasselbe dahinter, aber vielleicht auch nicht. Also ganz pauschal kann man es, glaube ich, nicht alles in einen Topf schmeißen. Aber dafür sind wir auch heute da, um das mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern und vielleicht auch zu schauen, wie man vielleicht auch aus so einem Kampf rauskommt und erstmal so einen Schritt zurückgeht und sich mal so eine Situation noch anschaut, warum fühle ich mich denn gerade so, wie ich mich jetzt fühle?
Also reden wir eher über das Thema Erschöpfung und Überforderung, weil ich glaube, das sind so die Hauptbegriffe, die wir tatsächlich auch von unserer Community entgegengebracht bekommen haben. Diese Podcast-Folge ist nämlich ein großes Wunschthema gewesen und deswegen wollen wir jetzt auch da explizit mal drauf eingehen, dieses Gefühl der Erschöpfung und Überforderung einfach mal beim Namen zu nennen.
Genau. Ich meine, Erschöpfung und Überforderung kann auch zu Angst führen.
Und kann auch zu einer depressiven Stimmung führen. Ausschließen.
Aber vielleicht ist auch gut, dass wir direkt auch sagen, ne, es ist nicht, alles ist nicht das Gleiche und alles kann auch was anderes bedeuten, ja, und da muss auch jeder dann sich in diesem Falle ernst nehmen und hinhören und hinschauen, was bei ihm gerade Phase ist.
Ich glaube, ein Beispiel, was mir noch im Kopf ist von auch einer unserer Zuhörerinnen, die uns dann bei Instagram auch geschrieben hatte, sie sagte, dass sie das so erschreckend findet, dass es ja in unserer Gesellschaft irgendwie schon so ein bisschen antrainiert sei, weil wir in so einem Umfeld leben, wo wir immer schöner und besser und erfolgreicher und noch besser sein sollen und noch leistungsfähiger und gerade wir Frauen irgendwie, wir sollen dann Karriere machen, auf der anderen Seite aber auch irgendwie Mutter werden und dass all diese Faktoren, die so im Umfeld von uns erwartet werden auf täglicher Basis, dass die zu diesen Gefühlen führen und dass sie sich damit total überfordert fühlt und da regelmäßig merkt, dass die kleinsten Sachen, also es versteht dann auch wirklich kein anderer Mensch, also das müssen banale Sachen sein, wie sie kommt vom Einkaufen, hat zwei Tüten in der Hand und muss dann weinen, weil sie überfordert ist, das jetzt einzuräumen in der Küche. Also solche Symptome meine ich, vielleicht kennst du die ja auch irgendwo. weiß ja nicht, was habt ihr so für, was ist für euch so ein Beispiel für Überforderung oder Erschöpfung? Wie manifestiert sich das bei euch im Alltag?
Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Beispiele dafür. Also ich komme zum Beispiel abends nach Hause, wenn ich gearbeitet habe, und dann wird von mir verlangt, dass ich noch voller Elan bin und auf alle Bedürfnisse, die die Menschen, die dann zu Hause in irgendeiner Form auf mich warten und sich auch freuen, dass es mich gibt und dass ich dann komme, dass ich dann noch ganz viel geben kann. Und ich kann dann manchmal einfach nicht mehr, weil ich schon so viel gegeben habe den ganzen Tag über. Und da hat mir wirklich mal ein Satz geholfen von Roland, der zu mir gesagt hat, es ist irgendwie ganz klar. Also es ist ja zum Beispiel so, dass wir tagsüber, wir nehmen uns irgendwas vor, wollen das machen. Zum Beispiel, wir wollen uns gesund ernähren. Also bin ich wieder bei meinem Thema. Und dann flugs abends, was passiert dann mit uns? Wir gehen an den Kühlschrank oder vielleicht an eine Schublade und wir sind nicht mehr stark, dass wir das irgendwie durchhalten können, was wir uns vorgenommen haben. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir nur eine gewisse Kraft haben für den Tag und dass das sich, dass diese Kraft am Abend einfach nicht mehr vorhanden ist und dass wir deswegen schwach werden. Deswegen gibt es oftmals Diskussionen abends, Streitereien abends, irgendwie nicht mehr es schaffen, dann abends Sport zu machen, obwohl wir uns das vorgenommen haben. Und dann kommt natürlich gleichzeitig auch das Gefühl, ey, du hast versagt, du hast es nicht geschafft. Und dabei ist es was ganz Normales, dass wir abends einfach nicht mehr so viel Kraft haben. Das ist zum Beispiel was, was ich euch unbedingt sagen möchte. Also ich glaube, das ist egal, ob da jemand 20 ist, 30, 50, 60 oder wie auch immer. Wir haben abends nicht mehr die Kraft. Deswegen müssen wir ja auch schlafen, um wieder Kraft zu bekommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist zum Beispiel was ganz, ganz Wichtiges, glaube ich, einfach zu wissen, dass wir abends nicht mehr die Power haben wie morgens.
Ja, absolut.
Wie sieht das so bei dir aus, Amira?
Ja, ich habe zwischendurch jetzt mal so überlegt, wie ich mich fühle, wenn ich überfordert bin, weil meistens merkt man es in dem Moment ja gar nicht so richtig, sondern erst später. Und ich glaube, mein Körper gibt mir da immer ganz gute Signale. Also bis ich kognitiv verstanden habe, dass ich überfordert bin, dann bis dahin habe ich schon irgendwie mir einen Nacken verrenkt oder einen Hexenschuss gehabt oder sonst irgendwie wieder Bauchprobleme oder irgendwas. Also bei mir ist es eher so die psychosomatische Komponente, die da einschlägt. Und mein Körper gibt mir die Signale. Und natürlich, es ist auch ein Lernprozess, ja. Also ich kann ja auch schon früher auf meinen Körper hören und entsprechend dann auch den Signalen folgen.
Dafür haben wir unseren inneren Arzt, von dem ich immer rede. Meine Güte, was sollten der noch alles veranstalten, damit wir kapieren, irgendwo ist es zu viel. Hier musst du was, oder solltest du was verändern. Also von
aber
daher.
So geht es ja auch manchmal auseinander. Also von meinem Gedankengut bin ich ja dann immer noch total topfit und denke mir so, ja, ist ja auch alles nicht so schlimm. Und da sage ich hier nochmal ja und sage da nochmal ja und macht mir wirklich auch nichts aus. Und ja, in dem Moment ist es irgendwie auch okay, aber scheinbar nicht. Also ich übergehe da einfach meine Bedürfnisse.
Da fällt mir doch gerade was ein, weil ich fand es ja letztes Jahr so toll, als wir den neuen Kalender zurechtgemacht haben. Und da habe ich bei dir gesehen, dass du, Mira, irgendwo genau reingeschrieben hast, die Zeit, die brauchst du für dich, damit du ja was für dich tust. Also so eine Me-Time. Hast du das durchgehalten und wie sieht es bei dir aus?
Ja, schon. Also zumindest gebe ich mir Mühe. Aber ich muss sagen, dass ich oft auf, also in meinem Umfeld nicht so richtig auf Verständnis stoße damit, wenn ich das kommuniziere. Also ich habe mir schon angewöhnt, dass ich das dann sage und dass ich das auch mache.
Was sagst du dann?
Naja, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich jetzt einfach das für mich brauche die nächsten Stunden, weil mich, egal wer mich jetzt was fragt, meine Stimmung sonst komisch ist und ich das total unfair finde, dem gegenüber, weil das hat ja gar nichts mit dem zu tun. Ich weiß ja schon, das ist mein Problem, also ich habe gerade irgendwas. Dann distanziere ich mich lieber und sag auch Sachen ab, wo ich natürlich auch gerne dabei gewesen wäre, aber das dann, weiß ich nicht, gehe ich vielleicht abends doch nicht mehr zu einer Verabredung oder klingt mich irgendwie aus, weil ich einfach weiß, ich brauche jetzt in diesem akuten Moment, das muss auch keiner nachvollziehen, muss ich zum Beispiel Wäsche machen oder sowas, weil das mich, das ist dann so mein achtsamer Moment, wo ich das, ich habe so ein Perfektionismus-Thema auch, dann sehe ich nur noch Chaos, das überfordert mich dann und dann muss ich irgendwas dagegen tun, aktiv, und dann wusel ich rum zu Hause und dann brauche ich da aber auch meinen Flow. Wenn da irgendjemand in die Quere kommt, dann ist bei mir auch aus, dann sage ich komische Sachen, dann bin ich einfach nur merkwürdig drauf und deswegen, ja, ich versuche, so gut es geht, diese Me-Time auch für mich einzufordern, weil ich weiß, dass ich sonst irgendwie nicht so glücklich bin, wie ich mich dann verhalte manchmal. Mhm. Also das ist für mich auch so, ich fühle mich, glaube ich, häufig so am Limit. Also das ist schon so ein Thema, was mich auch im Alltag irgendwie beschäftigt. Aber ich habe irgendwie da schon so eine ganz gute Balance gefunden. Es gelingt mir mal besser und mal nicht so gut, aber eigentlich habe ich da schon gelernt, einfach für mich diese Stunden auch zu nehmen und das zu priorisieren auch.
Das heißt doch, das wäre doch vielleicht wirklich ein Tipp, im Kalender tatsächlich so eine Zeit, so eine Ich-Zeit irgendwie einzutragen.
Total.
Vielleicht sollte ich das auch mal probieren.
Also zumindest kann man es probieren. Und ich meine, wir kennen das alle, da müssen wir uns nichts vormachen. Oh, selbst wenn klar, da so was geblockt ist und dann sagt man, naja gut, dann kann ich da doch. Aber man hat nochmal die Chance, darüber nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Prozess. Wenn man spürt, dass einem das gut tut, dann macht man das auch. Also dann neigt man immer häufiger dazu, sich selbst zu priorisieren und einfach zu sagen, nee, da kann ich nicht, vielleicht gibt es ja eine Alternative. Und wenn es wirklich keine Alternative gibt, man hat es mal gefragt, dann sagt man, okay, vielleicht können wir das aber dann irgendwie limitieren, sodass es nicht ganz weg ist, diese Me-Time, sondern dann nehme ich mir trotzdem was Schönes vor, mache Yoga, gehe an die frische Luft und mache irgendwas, was mir wieder diese Kraft gibt, die ich brauche, um wieder in diese Balance zurückzukommen, dieses Gefühl loszuwerden, dass alles gerade chaotisch ist oder zu viel ist. Und das war jetzt nur ein Beispiel für.
Du hast gerade gesagt, dass ich mich selbst wieder priorisiere. Mhm. Ich glaube, da haben ja ganz viele Menschen Probleme, weil sie denken, das geht ja überhaupt nicht, doch nicht du an erster Stelle oder ich, also
an erster Stelle.
Ja, es ist ja egoistisch.
Es kommt immer dann direkt so, das stimmt ja gar nicht.
Also das ist was ich zum Beispiel meinen Patienten oft sage, was ich mir, Petra, aber auch viel mehr sagen müsste, nur dann, wenn du gut zu dir bist, kannst du viel mehr auch dem Nächsten geben. Und da wären wir ja auch wieder bei diesen Samen letzten Endes, also oder bei diesem Sprichwort, was man nicht will, dass man dir tut, das führt auch keinem anderen zu. Also das sind ja schon solche Weisheiten, die wir aber lernen müssen. Warum haben wir das eigentlich so in uns, Samira, dass wir denken, wir dürfen eigentlich gar nicht uns priorisieren? Wo kommt es denn her? Weil ich habe das ja sowas von verwurzelt, also wenn ich ehrlich bin.
Ja, ist die Frage, was du für Lernerfahrung damit gemacht hast.
Ja, aber es geht's dir nicht so? Geht's dir nicht so, Samira?
Also ich persönlich habe in verschiedenen Bereichen damit vielleicht ein Thema, aber nicht in allen Bereichen. Und dagegen geht ja auch so dieser Anspruch von außen, von der Gesellschaft, dass halt Stress einfach anerkannt ist. Also es ist irgendwo auch irgendwie im Stress zu sein, weil dann hat man auch immer was, worüber man sich beklagen kann. Der Mensch, der beschwert sich ja lieber im wahrsten Sinne des Wortes, als dass er sagt so, ach, ich habe jetzt mal einfach nichts zu tun und ich chill ein bisschen. Und
ich glaube, viele schämen sich, das zu sagen.
Ja, genau, es ist auch wirklich so, ja. Und da wird lieber auch noch, natürlich dann auch kognitiv verstärkt, ja, dieser Stress gemacht, wie, oh, ich weiß gar nicht, wohin damit und hin und her, um halt dann auch mit anderen mithalten zu können, ja. Also wir sind halt Rudeltiere und wir wollen uns anpassen. Und wenn halt eben Stress mehr sozial anerkannt ist, als, ich sag mal, sich zu entspannen und so ein bisschen halt irgendwie runterzufahren, zu entschleunigen, dann eifern da halt alle hinterher. Was natürlich total, also krank wirklich ist, weil es macht uns krank. Ja.
Ich bin gerade so an einem Begriff, an einem Wort von dir hängen geblieben. Beschweren. Wir beschweren uns alle so gerne. Also ich kenne das auch, ich mache das wirklich. Ja. Aber was machen wir damit wirklich? Wir beschweren unser Leben und machen es nicht leichter. Und wenn man sich das mal anschaut, so wie die meisten Leute, wie die meisten Menschen tatsächlich den Tag gestalten, die beschweren diesen Tag, ihr Leben ständig und ständig.
Tag
und eigentlich.
Aus. Und das pflanzt ja auch Samen für Last und für eine gewisse Schwere. Das spürt man ja dann auch, wenn man sensibel für sich ist. Also auch eine depressive Verstimmung, dieses Schwere, Düstere, was man nicht beschreiben kann, nicht in Worte fassen kann, diese generelle negative Grundstimmung, das ist ja am Ende auch diese Schwere. Dieses, vielleicht kommt das auch tatsächlich von zu viel Beschweren im Leben.
Ich finde, also da muss man mal genau hingucken. Also ich sage das jetzt mal auch für mich, ja, dass ich da hinschaue, weil wenn ich mir so überlege, ich habe so ein reiches und schönes Leben. Ich bin tatsächlich bemüht, nicht mehr so häufig irgendwie zu sagen, ach, es ist alles so viel oder so, weil es ist ja meins. Aber das nochmal unter diesem Begriff der Schwere zu sehen, das finde ich jetzt für mich richtig toll.
Ja, und wir verstärken das ja auch mit unserer Sprache immer wieder. Klar. Und was ich mir Anfang des Jahres vorgenommen habe, und zwischendurch habe ich es wieder vergessen, aber es kommt immer wieder, ist, dass ich so Begriffe wie aber aus meinem Wortschatz versuche zu streichen. Und ich, man kann ja sagen, ich habe viel Stress. Und es geht mir gut. So, also da ist direkt so ein, beides darf auch da sein, ja. Oder mir geht's gerade nicht so gut und trotzdem bin ich aber
gut gelaunt
oder zufrieden oder so. Also ne, es darf trotzdem beides auch da sein. Oder ich habe gerade Stress und ich habe Kopfschmerzen. Oder ich habe gerade Kopfschmerzen und ich mache irgendwas. Also so, das ist, das eine schließt das andere nicht aus. Und ein Aber ist immer so ein Widerstand. Und das ist immer so eine Negativität eigentlich, weil das ist natürlich ein Aber
Gegenrede
zu der Aussage, die du halt vorher, das ist genauso, wenn du sagst, ich bin nicht rassistisch, aber. Das sagt man ja auch nicht mehr. Das haben wir ja dieses Jahr alle halt wirklich gelernt, ja, dass man wirklich da auch auf die Formulierung achten muss. Und genauso halt auch mit sich selbst.
Also ganz konkret, weil so ein Gefühl der Überforderung oder auch Hilflosigkeit ist es ja für manche auch, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen jetzt, weil sie vor lauter Tasks irgendwie nicht mehr sehen, ne, wie, was, wo, man schafft es nicht. Ist ja auf der einen Seite, dass wir das natürlich nicht beschweren, sondern vielleicht mal einen Schritt zurücktreten, wenn es irgendwie machbar ist und versuchen, das große Ganze wiederzusehen.
Genau.
In so einer Akutsituation ist es, glaube ich, manchmal nicht so einfach. Da hilft es aber, sich Zeit zu nehmen für sich und mal rauszugehen, andere Dinge zu sehen, frische Luft einzuatmen und irgendwie sich zu spüren. Ich glaube, dann kommt wieder so ein bisschen Klarheit in den Nebel. Und das wäre jetzt nochmal so ein konkreter Tipp. Egal, wo man gerade steht, an welchem Hang der Überforderung oder an welchem Abgrund man sich gerade irgendwie selbst sieht, man braucht ein bisschen Distanz, um wieder klar zu sehen, glaube ich, um auch Dinge wieder einordnen zu können. Und dann, glaube ich, ist es auch eine Frage der Priorisierung, weil eine To-Do-Liste wird niemals leer sein. Das kann ich auch aus Erfahrung weitergeben. Das gibt es nicht, diesen Zustand. Also all die Menschen, die glauben, dass, wenn sie eine To-Do-Liste machen, aufschreiben ist ja schon mal per se eine super Technik. Sich aufzuschreiben, wo ist eigentlich jetzt hier der Berg der Probleme? Also wenn wir uns den jetzt visualisieren, wo soll dieser Berg sein? Bitte aufschreiben, weil dann sieht man mal ganz klar, das realistische Ergebnis, das ist vielleicht ja gar nicht so viel.
Genau, ja.
Und man sieht es vor Augen, man kann es sich ordnen und man kann auch sagen, realistischerweise packe ich diese drei Sachen in die nächste Woche und man sortiert sich das ein bisschen. Das ist immer einfacher, wenn man sich das aufschreibt. Ja. Auf der anderen Seite, dieses permanente To-Do-Listen schreiben, das habe ich mir jetzt zum Beispiel abgewöhnt, weil es für mich irgendwie so ein negatives Gefühl war, Dinge nicht fertig zu haben. Ich mache gerne
Sachen
fertig.
Aber da liegt auch genau der Fehler, wenn man Dinge angeht und priorisiert, dann muss man die auch zuerst zu Ende bringen und danach kommt erst der nächste Punkt.
Ja.
So. Und dann ist vielleicht auch die Frage, okay, sind das auch Dinge, die du nicht durchstreichen kannst, weil die zu groß sind, weil das größere Projekte dann sind oder die nicht an einem Tag auch zu erledigen sind oder du halt auch abhängig bist von anderen, das kann ja auch sein, ja.
Ich glaube, jeder Mensch bräuchte einen Projektmanager.
Ja, wahrscheinlich. How to be your own Projektmanager.
Wie geht das eigentlich da mit dieser Struktur?
Ja, weil manchmal sind es ja auch gar nicht tausend Kleinigkeiten, die man hat, sondern eine große Sache, die man immer auch wieder schiebt und guckt. Muss.
Ja. Und klar, aber wenn man das erkennt, und an dem Punkt war ich jetzt auch schon oft, dass ich einmal sage, okay, aber ich alleine, das Konzept Mira
das
und
funktioniert
Mira
nicht.
Alleine, das wird nicht funktionieren. Also auch einfach zu sagen, dass man Hilfe braucht, ist auch super erleichternd, weil auf der einen Seite ist das kein, das ist nicht, ich finde, das ist eher ein Zeichen von Stärke, wenn man Hilfe fordert, als von Schwäche. Und das haben wir irgendwie auch verlernt. Wir waren, oder zumindest das ist ein Muster, woran ich so ein bisschen arbeite, ist, dass es überhaupt nicht schwach ist, wenn ich das nicht alleine hinkriege, sondern es ist eher stark zu erkennen und so reflektiert zu sein, dass man sagt, okay, an dem Punkt komme ich gar nicht weiter. Ich schaue mal, wer mir dabei behilflich sein kann.
Ja, delegieren. Manche wollen aber auch nicht delegieren, weil manche wollen Verantwortung nicht abgeben, ne?
Ja, aber das ist ja dann wieder ein anderes Thema.
Genau, und manche wollen sich halt auch einfach beschweren. Ist halt auch so. Also aus diesem Gejammer halt auch wirklich proaktiv rauszugehen, bedeutet halt auch, dass man danach vielleicht weniger hat, worüber man sich halt beschweren kann.
Tja, muss man überlegen, ob es noch andere Dinge im Leben gibt, über die man dann reden kann. Weil es ist ja so leicht, immer über Negatives zu sprechen. Ja. Also wenn du irgendwie dich mit Freunden triffst, ist ja selten, es ist ja wirklich selten, dass du irgendwie über schöne Dinge sprichst, sondern wo sind denn jetzt gerade die schweren Themen? Ja, was ist denn alles so gerade im Argen und. Und es geht ja so easy. Aber es wäre doch viel schöner zu sagen, also gerade jetzt in der Situation, was hat es eigentlich auch an guten Seiten, dass wir vielleicht nicht mehr so flexibel sind. Wir können uns doch mit anderen Sachen auf andere Dinge konzentrieren und. Aber jetzt bin ich wieder beim Aber, das ist ein gutes Ding, dass man sich das abgewöhnt, weil es macht es so leicht, irgendwie Dinge wieder zu relativieren.
Genau, man relativiert eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
Man lässt sich immer diesen Spielraum.
Eigentlich will ich das gar nicht. Ja. Sondern, dass wir vielleicht wirklich mal gucken, dass wir viel mehr die positiven Dinge sehen. Also als ihr eben so gesprochen habt, da habe ich nur überlegt, also auf der einen Seite habe ich euch zugehört, weil ich habe ja immer den Anspruch, genau zuzuhören. Wenn ich ehrlich bin, ist aber mir trotzdem Gedanke gekommen, ich bin jetzt wieder an meinem nächsten neuen Buch. Ja? Und ich weiß noch, bei meinem allerersten Buch, das ich so ganz alleine geschrieben habe, da habe ich wirklich gejammert oder beschwert. Meine Güte, das muss fertig sein und es ist alles so anstrengend und überhaupt. Und jetzt, ich bin richtig froh, dieses Buch zu haben, weil das ist ein Thema, das mich super reizt, das ich gerne behandle, bei dem ich auch wieder ganz viel lernen werde. Und es macht so viel Spaß. Und es wäre so ungerecht dem Leben gegenüber, darüber mich zu beschweren, dass ich jetzt so viel Arbeit habe. Also das ist tatsächlich in meinem Gefühl auch dieses Mal ganz anders. Ich freue mich, seitdem ich angefangen habe, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen darf. Und das finde ich schon sehr besonders, jetzt ist mal ganz anders zu erleben als sonst immer, wie ich das eingeordnet habe.
Aber weißt du auch, was sich in der Zeit verändert hat? Also warum du beim ersten besagten Buch, was du jetzt gesagt hast, da noch in dieser Stimmung warst und jetzt in jener?
Also ich habe ja ganz viel gelernt und vor allen Dingen auch so dieser Ansatz, dass ich eigentlich wirklich für mich Gutes tun möchte, damit ich auch anderen Gutes tue. Das ist so das Allerwichtigste. Und das hat mich ganz viel verändert, also in meinem Sein. Also das finde ich schon so spannend. Ich weiß so viel klarer, was eigentlich Nicht was eigentlich, sondern was gut ist.
Das ist noch so ein Wort, was wir nicht brauchen.
Das Eigentliche brauchst du gar nicht.
Aber und eigentlich. Ja. Das sind so zwei Wörter, also, die braucht man eigentlich nicht.
Brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Aber wow. Die brauchen wir. Aber
richtig bewusst,
das brauchen
hier schon
wir
wieder.
Eigentlich nicht. Ja, da sind sie schon wieder. Völlig, nicht völlig so easy. Verrückt.
Ja, ja, ich hatte noch einen anderen.
Das ist die Macht der Gewohnheit auch.
Ja, voll. Ja, ja. Noch einen Gedanken dazu. Natürlich ist das auch so ein bisschen cheesy, wenn man das sagt, focus on the good. Aber am Ende steckt da ja auch viel Wahres drin.
Klar.
Dass man einfach schaut, auch in einer, oder das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber dass wenn man in so einer Situation ist, der Überforderung, oder wenn man sich gerade so fühlt, dass einem alles zu viel wird, dass man sich neben sich stellt und einfach mal schaut, aber was ist daran nicht aber? Was ist daran denn jetzt gut? Und ich meine damit auch nicht unbedingt sich zu vergleichen, das finde ich eher negativ. Also nicht auf die Idee kommen, sich mit anderen zu vergleichen und auch so ein bisschen die Mitleidsnummer, das finde ich auch schwierig. Mhm. Mhm. Wenn man dann sagt, ja, aber, ne, aber, oh Gott, jetzt bin ich so fixiert darauf. Ich rede jetzt einfach weiter, ohne darauf zu achten.
Vergleichen ist nie fair.
Genau.
Es ist einfach nicht fair.
Auch wenn man in einem Vergleich gibt es immer Menschen, die kommen besser weg als andere. Ja. Also es ist egal, in welcher Gesellschaftsschicht man sich bewegt oder das wird es immer geben. Es wird immer Schicksalsschläge oder eben Situationen geben, die man als besser oder schlechter empfindet. Aber das sollte man nicht tun, diesen Vergleich. Trotzdem finde ich es ganz wichtig, das mal global zu betrachten. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ich mache ja immer gerne Worst-Case-Szenarien, weil ich mich selber damit austricksen muss, um mir eigentlich zu visualisieren, also um es mir bildlich vorzustellen, wie lächerlich mein Problem eigentlich gerade ist. Hm. Also wenn ich es in Relation setze zu anderen Dingen oder mir sage, naja gut, also was ist jetzt genau das Problem? Bin ich krank? Nein. Habe ich irgendwie, bringt mich das jetzt um? Nein. Gibt es dafür eine Lösung? Ja. Selbst wenn es schwierigere Probleme sind, bin ich in der Lage, Lösungen zu finden? Gibt es Menschen, die mir dabei behilflich sein können? Also immer mir wieder diese Fragen zu stellen, das hilft mir einfach, immer das in so einen richtigen Kontext zu setzen.
Aber ist denn nicht so ein Worst-Case-Szenario auch ein Vergleich?
Nee, also vielleicht Worst-Case-Szenario ist für mich die Frage, was ist eigentlich jetzt so schlimm daran? Also ich versuche mir immer vorzustellen, okay, was wäre das Schlimmste, was passieren kann. Wenn ich jetzt, also wenn wir das jetzt auf die Autorentätigkeit zum Beispiel, genau. Ein konkretes Beispiel jetzt nehmen. Was wäre, also ich bin überfordert, bin nicht im Schreibfluss, ich weiß nicht, wie ich das machen soll jetzt, aber ich weiß, morgen muss fertig sein. Und das überfordert mich, weil ich komme dadurch in Stress, ich kann noch weniger schreiben und ich bin total überfordert, weil da Druck ist. So, und dann frage ich mich, okay, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache mich verrückt, aber was wäre jetzt, und das ist mein Worst-Case-Szenario, was wäre jetzt so schlimm daran, wenn es morgen nicht fertig wäre? Was wäre das Szenario? Dann könnte es vielleicht nicht an dem besagten Tag erscheinen, okay, ist ärgerlich, aber würde jetzt niemanden schaden unbedingt. Was wäre wirklich so schlimm daran? Warum hat es gerade so die Kraft, mich so aus der Reserve zu locken, in mich in so ein Gefühl der Hilflosigkeit, Unsicherheit, Überforderung zu bringen? Und das relativiert das Ganze für mich und mein Empfinden immer, wenn ich weiß, gut, selbst das Schlimmste, was eintreten könnte, wäre eigentlich gar nicht so schlimm.
Genau, weil du vielleicht im Zweifel ein, zwei Tage später fertig wirst und das eigentlich gar nicht so viel verändert.
Und im besten Fall löst es die Schreibblockade und ich werde trotzdem pünktlich fertig. Mhm. Also das ist jetzt natürlich, es gibt natürlich auch größere Probleme.
Aber so in der Essenz ist es ja, welche Alternativen hat man?
Genau.
Und es gibt immer Alternativen. Und auch wenn es gerade schwarz und weiß aussieht, es gibt so viele Graustufen dazwischen, wo es eine Lösung gibt, die vielleicht sogar besser ist, als man sich das vorgestellt hat, weil man dann in eine ganz andere Situation reinkommt.
Ja, und da kann ich einfach nur sagen, bin ich froh, dass wir so auch in Dreier gespannt sind oder dass es Freundinnen gibt, oder Freunde, Familie, manchmal auch Fremde, dass man Ideen vielleicht bekommt. Ach, Therapeuten gibt es ja auch. Kann das sein, dass man Ideen bekommt und dass man sich nicht in seinem eigenen ewigen Kreis befindet, aus dem man nämlich nicht mehr raus kann.
Also dein Tipp, Kommunikation und definitiv. Probleme teilen, dann relativiert sie es.
Ja. Total, sobald man es ja auch schon einer anderen Person erzählt hat,
klar.
Da gehen ja meistens schon die ersten Lichter auf, wenn man mal aus seiner eigenen Story rauskommt und mal das verbalisiert und dann auch den Blick des anderen sieht, man sagt, ah ja, stimmt, ach so hätte ich ja, ah, okay. Mhm. Also manchmal braucht es ja gar nicht mehr viel, ne? Deswegen sind auch Selbstgespräche da manchmal ganz gut, um mal was, das klingt so bescheuert, ja. Wir führen alle Selbstgespräche, braucht man sich nichts vormachen. Gedanklich sowieso, das sind die ganze Zeit diese Gedanken, richtig, die man hat. Und wenn man sich vielleicht auch mal dabei erwischt und auch mal irgendwie laut was ausspricht, das macht man, oh Gott, sorry Mama, aber das sagt meine Mama manchmal. Und dann frage ich so, Mama, mit wem redest du? Und sie so, ach, nur mit mir selbst.
Aber eigentlich voll gut, wenn man das kann.
Ja, und sie steht da auch total dazu. Ich mache das auch manchmal, weil ich da auf ganz andere Ideen direkt komme und mir meine eigene Lösung schon baue.
Ist also Selbstgespräche, gut. Dein
Selbstgespräche,
Tipp?
Selbstgespräche, super.
Ich mache das auch. Und das, was ich ganz spannend finde, ich höre dann plötzlich was anderes, als das, was ich im gedanklichen Ablauf im Kopf habe. Und damit hat man es auch unterbrochen. Aber ich fand auch deinen Tipp eigentlich gut, mal rauszugehen, genau, mal was anderes zu machen.
So Bewegung.
Auch, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ein Ventil für den aufgebauten Stress auch schaffen. Ja. Ja, ja.
Und auch eben diese Zeit für sich auch einfach proaktiv einzufordern in seinem Umfeld und einfach zu sagen, hey, das ist gerade wirklich nicht böse gemeint, ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde für mich, um irgendwie klarzukommen und sei es eine heiße Badewanne, sei es eine Yoga-Praxis, eine sonstige Sportart. Bewegung hilft immer, emotionale Spannung loszuwerden, körperliche Spannung loszuwerden und danach hat man wieder eine ganz andere Grundlage, auch wieder klar zu denken. Also es geht, glaube ich, im ersten Schritt darum, sein Ventil zu finden. Das können Gespräche sein, Selbstgespräche, Bewegung. Das kann aber auch, die Ernährung kann da auch wieder eine große Rolle spielen, eben nicht in so eine Verstimmung zu fallen, dass man so ein Frustessen sich antrainiert. Also das kenne ich von mir selber auch. Ich bin auch eher der Typ Stressesser. Es gibt ja auch Menschen, die bei Stress gar nicht essen. Ja. Bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich versuche immer irgendwie, ja, wenn ich viel Stress habe, dann stopfe ich einfach ganz unbewusst irgendwas in mich rein, was total schlecht ist.
Ja, und andere rauchen oder trinken oder betäuben es auf eine andere Art und Weise. Ne? Das sind ja diese typischen Süchte oder auch Handy. Also man versucht, sich dann halt irgendwie abzulenken, ja, und sich nicht den eigenen Themen wirklich zu stellen und dattelt halt einfach dann stundenlang halt auf dem Ding da rum, ja.
Das ist furchtbar, ja.
Boah, und dann kommt am Ende der Woche diese Bildschirm-Wochen-Aktivitätenliste und da denkt man sich, holy shit.
Was für eine Lebenszeit da gerade drauf ging.
Was für eine Verschwendung, ist krass.
Da hätte ich auch was Sinnvolles machen können. Ja. 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 Also es ist schon klar, dass wir das auch nutzen, weil ohne diese sozialen Medien wird kein Unternehmen irgendwie groß, ist mir auch klar. Und man zählt auch irgendwie zur Arbeitszeit dazu, finde ich. Aber man muss das auch stoppen und ganz bewusst mal weglassen. Das ist wichtig. Also Digital Detox, weil das regt ja auch immer wieder die Sinne an zum Vergleich. Egal, welche Ziele man hat oder in welchem Bereich des Lebens man sich eben überfordert fühlt, es ist immer irgendwo eine Inspiration für, ach, guck mal, wie machten die das? Und das ist aber völlig egal. Mhm. Es geht darum, wie du das machst. Und das ist auch super wichtig.
Ich würde gerne nochmal auf ein ganz banales Thema zurückkommen, was vielleicht für den einen oder anderen von euch völlig klar ist, dass dem so ist. Aber wir Frauen, wir hatten ja wirklich mal eine ganze Weile eigentlich die Aufgabe, multitaskingfähig zu sein. Und von daher haben wir ja gedacht, wir müssen ganz viel gleichzeitig machen. Und wir sind noch viel leistungsfähiger als Männer.
Das glaube ich, by the way, immer noch.
Sind wir immer noch, aber nicht aufgrund des Multitaskings, sondern einfach generell.
Ah, okay.
Tatsächlich braucht eine Frau mehr Schlaf als ein Mann, weil das Gehirn größer und anders, komplexer vernetzt ist.
Wusste ich schon immer.
Das habe ich letztens erst wieder gelesen. Also das ist wirklich Fact.
Aber größer ist das Gehirn nicht.
Aber
that's not true.
Aber
das Gehirn vom Mann wiegt mehr, weil er nämlich mehr Muskeln hat. Also wird eigentlich damit in Verbindung gebracht. Aber vielleicht haben wir eine andere Vernetzung vorzuweisen. Das also das könnte gut sein. Was ich eigentlich nur sagen wollte, also wir mit unserer Empathiefähigkeit, die wir haben, aber es gibt auch ehrlich gesagt Männer, die das haben.
Es gibt sehr empathische Männer.
Also bitte, also ich wollte eigentlich nur sagen, ihr Frauen, tut euch das nicht an, zu denken, ihr müsstet einfach noch mal mehr leisten, um vielleicht zu sagen, hey, hallo, es gibt uns auch noch, sondern es gibt uns und wir sind ganz viel wert, wir sind genauso viel wert wie jeder andere auch, wir sind alle gleich viel wert und ich denke, ganz generell geht es darum, dass wir durchaus uns eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann. Es geht nämlich nicht weiter. Immer schneller, immer mehr, immer besser und so weiter. Ich glaube, das überfordert uns irgendwann.
Ja.
Und also mich hat es schon manchmal überfordert, wenn ich ganz ehrlich bin, ja.
Auf jeden Fall. Zu dem Multitasking ist mir gerade noch was eingefallen. Also es ist ein bisschen ums Eck, aber Multitasking kann man auch vergleichen mit Tagträumen. Und es gibt eine Studie, dass nämlich Tagträume, ja, genau. Dass Menschen, die häufig tagträumen, und in dieser Studie wurde gezeigt, dass das eigentlich gefühlt alle Menschen machen, und zumindest in dieser Studie mit diesen Teilnehmern, dass das zur Unglücklichkeit führt, weil wir nicht mit unseren Gedanken im Hier und Jetzt sind, sondern in irgendeiner Situation, die entweder ganz weit in der Zukunft liegt oder ganz weit zurück in der Vergangenheit liegt. Mhm. Und dadurch das Gehirn auch total überfordert ist und auch, das ist ein ähnlicher Prozess wie bei Multitasken, man nicht bei der Sache ist, in dem Moment bei seiner Arbeit beispielsweise, sondern halt abschweift, das Gefühl hat zum Beispiel, ach, für den Urlaub muss ich noch irgendwie das erledigen und jenes erledigen, Koffer packen. Und man hat das Gefühl, man hat sich damit auch schon irgendwie beschäftigt, aber hat man ja noch gar nicht. Das heißt, dieses Tagträumen und dieses in Gedanken abschweifen kommt ja irgendwann wieder. Und das führt langfristig zur Unhappiness, so wie es in der Studie
heißt. Finde ich super toll, weil Mira, du hast mich eben gerade gefragt, was ist eigentlich anders geworden, dass du jetzt dein Schreiben von deinem neuen Buch so anders empfindest?
Hat Samira gefragt, aber same.
Samira, ich dachte, Mira, du hast mich das gefragt. Das ist so
ja auch wurscht.
Ist ja wurscht. Also,
irgendwas Mirisches
war es. Okay, es war, genau. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass ich mich wirklich bemühe, mehr im Hier und Jetzt zu sein.
Ja.
Das ist doch ganz spannend, fällt mir gerade dabei auf.
Ja, und das macht nachweislich definitiv glücklicher.
Ja.
Ja, klar. Dieses hätte Fahrradkette bringt sowieso nichts. Und dieses, oh, was wäre nächstes Jahr? Das fällt uns sowieso in der aktuellen Situation gerade, glaube ich, jedem von uns schwer. Ach, weil wir einfach nichts planen können und einfach gezwungen werden, einfach jetzt mal hier und jetzt zu sein und zu gucken, was passiert. Und
das
einfach
ist doch was ganz, nicht aber, sondern das ist doch was ganz, ganz Positives gerade.
Ja, total. Könnte man so sehen.
Ich verlinke euch mal auch das Paper dazu, weil es ganz spannend ist. Weiß gerade gar nicht. Ich habe das in einem, ist auch eine sehr gute Buchempfehlung. Mind Craving heißt das Buch. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Aber es geht eben darum, warum unsere Psyche, unser Geist so abhängig ist von so vielen Dingen, wie zum Beispiel auch dem Denken. Ne? Und wie man da rauskommt.
Psychotalk.
Psychotalk. Also das ist doch ein ganz, ganz, also ich finde es
super toll. Ja, es gibt einem eben halt auch die Perspektive und die Möglichkeit, hey, du kannst ja was dagegen tun. Also du bist deiner Überforderung nicht hilflos ausgeliefert, sondern im Gegenteil, du kannst wirklich aktiv etwas dagegen tun, wenn du das möchtest.
Und man kann auch noch was anderes dagegen tun. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Richtung, aus der ich jetzt hier komme. Weil auch so eine Niedergeschlagenheit oder diese Dauermüdigkeit oder dieses Erschöpfungsthema, was du vielleicht jetzt spürst, das kann auch an einem sehr, sehr gravierenden Mikronährstoffmangel liegen, by the way. Also das sind teilweise auch Symptomatiken, die kommen jetzt gar nicht, weil du irgendwie completely überfordert bist oder crazy bist, weil dir alles zu viel wird, sondern einfach, weil dein Körper craved, weil er irgendwas braucht, was du ihm nicht gibst über deine Nahrung. Und an der Stelle nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache.
Ich liebe es so sehr.
Wir haben ja Inner Glow entwickelt, genau aus diesem Grund, heißt es auch Inner Glow. Wir haben eine Basisversorgung an Mikronährstoffen alle zusammen in einen Topf geworfen. Also nicht wir, aber wird eben hergestellt. Vor allem in Pulverform, was uns ganz wichtig war, um einfach die Einnahme irgendwie so ein bisschen ja, zu vereinfachen. Ich selber habe es nämlich gehasst, 1000 Pillen am Tag irgendwie runterzuschlucken. Ich konnte das noch nie gut. Und auch eine Nahrungsergänzung macht viel mehr Sinn, wenn ich verstehe, dass wir die gute Nahrung, die wir schon zu uns nehmen, Pflanzen, Frischkost, wir sie nur ergänzen mit Stoffen, die gegebenenfalls aufgrund von ja, verschiedenen Umfeldfaktoren eben nicht mehr in der Pflanze, in der Kraft von Obst und Gemüse vorhanden ist, ja, die einfach nur ergänzen. Und meine Idee ist auch irgendwie bildlich, dass das der Körper dann auch viel besser in Kombination irgendwie annehmen kann. Auf jeden Fall, wenn du mehr darüber wissen möchtest, Inner Glow ist ja, über unseren Fayo-Shop erhältlich. Du kannst auch auf Instagram sehr viele Inspirationen und Rezeptideen darüber finden. Also es lohnt sich auch da mal einen kleinen Check-in zu machen, vielleicht ein Blutbild zu erstellen. Einfach mal zu schauen, ob das vielleicht die Ursache sein könnte für dieses Erschöpfungsgefühl und ja, diese Dauermüdigkeit. Also vor allem jetzt in der Jahreszeit.
Kommt auch noch dazu, ne? Boah. Also Herbst, Winter Blues, ne? Das ist ein Thema. Voll. Also
oder auch Vitamin D-Speicher komplett abgearbeitet ja, und jetzt komplettes Tief. Also ja, da muss man schon echt gut hinschauen.
Deswegen aber ist ja jetzt auch mit dem zweiten Lockdown halt auch so ein bisschen schwierig. Beim ersten konnten wir wenigstens rausgehen. Es war Frühling, es war Sommer, es war super schönes Wetter und jetzt sind die ganzen Aktivitäten draußen ein bisschen ungemütlicher, es fällt relativ viel
aber flach. Wir dürfen rausgehen.
Aber wir dürfen rausgehen, absolut, genau. Das soll auch gar nicht.
Wir sollten rausgehen,
wir sollten, und zwar, genau,
wenn es geht, wirklich in der Mittagspause, wenn du arbeitest, rausgehen wegen des Lichtes, weil dieses Licht erhält auch in unserem Körper uns und das tut uns einfach absolut gut. Deswegen, anstatt jetzt, ja, es geht ja sowieso nicht und wir können nicht essen gehen, weil es ist eh alles zu, eine halbe Stunde raus und egal, ob es regnet oder ob es auch, ob die Sonne scheint, jederzeit raus, weil das hält auf alle Fälle die Stimmung auf.
Mhm, ich habe dazu einen Post gesehen vom SZ-Magazin, da haben sie beschrieben, den Ausdruck Freeluftsliff stammt aus Skandinavien und bedeutet, dass man rausgeht allein oder mit anderen Leuten, ob es regnet oder schneit. Hauptsache, man ist an der frischen Luft. Freeluftsliff.
So. Das ist gut.
Ja, also
heute kann es regnen, genau, stürmen oder schneien.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
Wie der Sonnenschein.
Ja. 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 Kann man sich jeden Tag mal singen.
Also sollte man wirklich tun. Und wir sollten uns das auch angewöhnen. Ja, also ich bin heute Morgen gelaufen, also gejoggt und es war einfach schön. Die Farben sind schön. Okay, heute war es auch super toll vom Wetter her. Aber es ist doch jedes Mal auch toll, wenn man draußen ist, weil irgendwie ist es so, als wäre man so einfach so eins mit der Natur. Und das sollten wir uns nicht entgehen lassen, weil dann spüren wir uns so sehr. Und wenn wir uns sehr spüren, sind wir im Hier und Jetzt. Und wenn wir im Hier und Jetzt sind, fehlt uns nämlich nichts.
Sind wir glücklich.
Ja.
So easy.
Also easy. Vielleicht easy, haben wir ja easy. Jetzt ganz wichtige Fakten und Tatsachen hier vergessen zu erwähnen. Du kannst uns dabei unterstützen, indem du auf Fayo Official auf Instagram vorbeischaust und mit der Community deine persönlichen Tipps teilst. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungswerte, vielleicht bist du ja auch schon mal aus so einer Phase wieder ja positiv gestärkt herausgekommen. Was waren deine Learnings? Wie bist du damit umgegangen? Das würde mich und uns sehr, sehr interessieren. Also bitte teile das unbedingt auf Instagram, auf unserem Profil, passend zu unserer Podcast-Folge, findest du dort wie immer auch einen Post in unserem Feed. Also bitte, bitte teile auch dort gerne deine Erfahrungen. Ja, ich würde sagen, es war mal wieder sehr schön, mit euch zu plaudern.
Ja, das finde ich auch. Also selbst ich habe wieder mal ganz, ganz viel mitnehmen dürfen. Und dafür liebe ich wirklich diese Podcasts, weil, ja, ich finde es immer so toll, auch von euch, Dinge zu lernen.
Es ergeben sich immer wieder neue Zusammenhänge.
Unglaublich.
Mir ist gerade noch ein Tipp eingefallen.
Okay. Ja, dann werden die noch los.
Den muss ich jetzt noch loswerden.
Unbedingt.
Also ich weiß nicht, in welchen Verhältnissen ihr lebt. Ich lebe alleine. Deswegen ist es auch überhaupt gar nicht schambehaftet. Ich mache morgens Musik an und tanze zu Hause.
Ja, wie schön.
Und das ist so. Also ich habe da so Standardlieder, die eigentlich immer kommen. Es sind mehr so die 80er. Aber es ist so irgendwie relativ schön.
Ich habe gerade überlegt, du kannst es ja auch mal auf deinem Instagram-Kanal teilen. Ja,
das kann ich auf jeden Fall nicht tun.
Wir besuchen dich einfach mal und nehmen das auf.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Nein, das macht jeder für sich.
Das macht jeder für sich, und es ist schön, dass ich es für
aber
mich mache.
Aber deine Playlist kann man doch
genau,
vielleicht
weitergeben.
Genau,
meine Playlist kann ich sehr gerne beispielsweise teilen.
Ja.
Die 70er, die 80er und die besten Hits von heute.
Die Samira ist auf jeden Fall auch eine richtige Disco-Maus.
Ich bin eine Disco-Maus und es macht morgens Spaß und da fängt der Tag einfach anders an und halt auch irgendwie noch so die restliche Müdigkeit, weil manchmal habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie mich auf die Matte zu schwingen und irgendwie Yoga zu machen und dann mache ich einfach ein paar gute Lieder an und tanze durch die Wohnung und also dann kann kaum noch was schief gehen.
Very good. Gute Vibrations
Dance it out.
Und der Tag kann starten.
Genau.
Ja, cool. Dann probiert es doch mal aus und wir hören uns nächste Woche.
Genau.
Zu einer neuen Folge.
Ich freue mich.
Wir uns auch.
Bis dann.
Tschüss. Und tschüss.